Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich darf euch verkünden, heute hat es ohne Blitzer geklappt. Jo, ich bin richtig stolz. Das erste Mal in Heiligenhaus ohne Foto. Schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass wir hier sein dürfen. Das letzte Mal habe ich auch mich sehr bedankt, dass wir hier sein dürfen. Da hatte ich meine Frau dabei. Heute ist es der Hund. Und das hat eine Bewandtnis. Katrin war diese Woche ein bisschen krank und lässt euch herzlich grüßen. Und Tommy ist mein neuer Assistenzhund, weil ich so ein paar, in den letzten Wochen und Monaten ein paar lebensbedrohliche Unterzuckerungen hatte. Das hat mit meinen Krankheitsbildern zu tun. Eines davon ist so ein Typ 1 oder Typ 3 Diabetes, den ich da habe. Und Tommy ist trainiert, solche Stoffwechselentgleisungen zu erkennen und mich darauf aufmerksam zu machen. Und wenn ich nicht mehr reagiere, würde er das Bellen anfangen, dann dürft ihr Hand anlegen. Und wenn gar nichts mehr geht, dann hat er einen Notfallknopf, da drückt er drauf und dann geht eine Handykette los. Und das ist schon genial, wie Gottes Schöpfung, wie Gottes Geschöpf etwas kann. Er kann es nämlich 10-mal so früh und so schnell wie jedes Blutzuckermessgerät. Also bevor irgendwie irgendwas anschlägt in der Maschinerie, kann er das schon erschnüffeln und sehen, dass da irgendwas entgleist. Insofern bin ich sehr fröhlich hier, doppelt abgesichert und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir haben, falls ihr noch nicht habt, unseren Christusforum-Kalender nochmal dabei. Hängt ihn auf, ihr seid Teil dieser Gemeindefamilie und auch das neue Impulsheft zum neuen Zweijahresthema Dein Reich komme, gerecht anders leben. Auch das nochmal herzliche Einladung mitzunehmen, ein bisschen Anteil zu haben. Und wer sagt, ich bin papierlos unterwegs, der darf auch gerne hier sich die QR-Codes abscannen. Hinten liegt die Jahreslosung und unser Newsletter und all das, was wir in den sozialen Medien so machen als Gemeindefamilie, mit uns und miteinander teilen. Ihr seid Teil des Christusforums, ihr gehört zu unserer Gemeindefamilie und ich freue mich jedes Mal, wenn ich bei euch bin. Das Thema Mensch, ärgere dich nicht, das ist nicht zufällig heute auf der Agenda, sondern es berührt uns ja irgendwie in diesen ganzen Fragestellungen, wenn uns der Himmel schickt, das war das Jahresthema von letztem Jahr, das berührt uns in diesem Jahr auch mit dem Thema Dein Reich komme. Wie funktioniert denn das? Weil auch wenn Gottes Reich kommt, auch wenn wir hier schon Teil seiner Herrlichkeit sehen können, gibt es noch genug Grund, sich zu ärgern. Menschlich gesehen hätten wir allen Grund, dass wir uns pausenlos über irgendwas aufregen, über den Autofahrer, der immer noch kein Gas gibt, obwohl schon lange grün ist, über den Ehepartner, die Ehepartnerin, die gerade wieder nicht so funktioniert, wie wir das gerne hätten. Vielleicht auch manchmal über das ein oder andere Schrullige und Schrille in unseren Gemeinden. Gründe gibt es genug. Jetzt hat Beauty Forms, das ist so eine Zeitschrift, die Kosmetikindustrie rausgibt, eine Frage gestellt, was ist eigentlich der Hauptgrund, warum Menschen oder auch ganze Menschengruppen irgendwie unattraktiv, unschön werden? Was macht es eigentlich aus, dass ein Mensch seine Ausstrahlungskraft, seine Schönheit verliert? Und wir sind ja irgendwie auch als Gemeinden eine ganze Gruppe von Menschen, also wir könnten das auch übertragen auf die Gemeinde. Was lässt Gemeinden zunehmend unattraktiv werden? Und nachdem das die Schönheits- und Kosmetikindustrie in Auftrag gegeben hat, hatten sie vermutlich die Hoffnung, es liegt daran, dass die Deutschen sich so schlecht eincremen oder die falschen Produkte benutzen. Und sie waren sehr überrascht. Und das ist unser Ansatz auch für unsere heutige Predigt. Es sind nicht die schlechten Cremes. Es sind nicht die zunehmenden Falten, die hoffentlich vom Lachen kommen und weniger vom Weinen, die Menschen unattraktiv werden lassen. Du kannst Menschengesichter anschauen, die voller Falten sind, die das Leben gezeichnet hat und trotzdem haben diese Menschen oder können diese Menschen eine Schönheit ausstrahlen. Und dann hat man noch mal ein paar Studien hinterhergejagt und festgestellt, es ist der Ärger. der Menschen, Menschengruppen, Gemeinden, Familien irgendwie unattraktiv werden lassen. Der Ärger, der irgendwie zur Herzenshärtigkeit führt, der Ärger, der bitter macht, der Ärger, der so griesgrämig werden lässt, so an allem rumnörgeln. Auch das Volk Israel damals war schon mit dem Murren und Motzen irgendwie permanent in der Gefahr, die Schönheit, die Attraktion des Volkes Gottes zu verlieren, wo doch Gott gleichzeitig ganz viel Wunder geschenkt hat und sie auch immer wieder Grund hatten, menschlich sich zu ärgern. Ach Mose, hättest du uns doch irgendwie bei den Ägyptern gelassen, das war ja gar nicht so schlecht. Jetzt hocken wir hier ohne Wasser und so weiter. Gott hat immer wieder Wunder geschenkt und der Mensch hat immer wieder Grund gefunden, sich zu ärgern. Und nun kommen wir ein bisschen zu diesem Bestseller, Mensch, ärgere dich nicht. Und man kann sich hier wirklich herrlich ärgern bei diesem Spiel. Warum? Weil es so viele Lebensparallelen hat. Ich sage euch mal, wir spielen das Spiel immer noch ganz gerne. Unsere Jungs studieren schon und sind teilweise, der Philipp ist noch manchmal im Haus, der Lukas auch. Aber wenn wir da sind, dann freuen wir uns miteinander ein schönes Abendessen zu haben und dann wird gespielt. Das funktioniert heute noch, dass wir uns ärgern. Lukas, unser älterer Sohn, der ärgert sich, wenn er sich angestrengt hat und Runde gelaufen ist und er steht hier kurz vor dem Ziel und dann wirft ihn jemand raus. Besonders schlimm, wenn es sein jüngerer Bruder ist. Und die Lebensparallele ist, kennst du vielleicht auch, angestrengt, bemüht, irgendwie mit Schweiß und Blut irgendwie die Dinge durchkämpft und es fehlt dir noch ein Schritt ins Ziel und dann kommt eine blöde Krankheit, eine finanzielle Not, ein Mensch, ein Arbeitskollege, der dich irgendwie aus der Position wegmobbt, ein Schulkollege, wer auch immer. Lebensparallelen. Und deshalb fühlen wir uns da manchmal richtig erinnert und deshalb geht der Ärger über das Spiel hinaus. Philipp, jener besagte jüngere Bruder, der mit Freude seinen älteren Bruder da aus dem Spiel donnert, der ärgert sich wiederum gar nicht so sehr, wenn man ihn rausschmeißt. Der kriegt da regelmäßig einen Lachanfall. Aber wenn er merkt, am Ende das Spiel ist aus und er hat jetzt doch nicht gewonnen, dann kann schon sein, auch in früheren Jahren sind die Männchen vom Spiel geflogen und die Tür seines Zimmers wurde mit einem lauten Knall in die Angel geworfen. Am Ende nicht auf dem Siegerpodest stehen, am Ende gefühlt als Verlierer vom Platz gehen. Am Ende irgendwie doch nicht so der erfolgreiche, glänzende Typ zu sein, der irgendwie gefeiert wird. Das ist die Lebensparallele, die wir in diesem Spiel auch durchleben und manchmal irgendwie trainieren und lernen dürfen, damit umzugehen. Katrin, meine Frau, ist eine sehr schöne, eine sehr ordentliche Frau, die gerne Struktur hat. Und sie ärgert sich wiederum über was ganz anderes, nämlich wenn sie zu viel Männchen auf dem Spielfeld hat. Sie möchte lieber einen Mann nach dem anderen fertig machen, beziehungsweise ins Ziel bringen, das ehrt sie ja. Und die Lebensparallele ist, zu viel angefangen. Irgendwie das Gefühl, den Überblick zu verlieren. Kennst du das auch irgendwie, weil du nicht im richtigen Moment und nicht schnell genug Nein gesagt hast und nicht bei drei auf dem Baum warst, hast du wieder einen Job, wieder eine Aufgabe, wieder ein irgendwas, was du leisten musst und plötzlich stehst du vor deinem Leben und denkst, wie kriege ich das alles irgendwie gehandelt, da vorne müsste ich rein und da hinten wäre ich schon wieder mit einem geschmissen und irgendwie das ganze Szenario. Auch deshalb ärgern wir uns bei diesem Spiel, weil es ganz oft diese Lebenswirklichkeit trifft. Und jetzt komme ich noch. Ich ärgere mich auch, aber über all das nicht. Ich habe so neben meinen Pastorengenen auch ein paar Unternehmergene. Das macht es mir relativ leicht, rausgeschmissen zu werden und wieder anzufangen, irgendwie hinzufallen und wieder aufzustehen. Das bringt irgendwie das Business, und ich habe ja neben Theologie auch BWL studiert. Irgendwie habe ich da ein bisschen was mitbekommen von Kondition, dass nicht alles immer erfolgreich läuft. Aber ich ärgere mich, und das führt uns gleich zu unserem Predigttext aus Gottes wunderbarem Wort für heute. Ich ärgere mich, wenn ich festsitze und ich würfle und würfle und es kommt nicht die richtige Zahl, dass es weitergeht. Also meine Ärgerkulisse ist, die spielen alle, das Spiel läuft ohne mich, die freuen sich, die ärgern sich und ich darf nicht mitmischen. Ich sitze fest und ich Runde um Runde kommt nicht die Zahl, die ich bräuchte, damit ich wieder mitspielen darf. Und diese Ärgerkulisse, ich habe es euch schon angekündigt, die führt uns zu einem ganz bekannten Mann, einer biblischen Person, die, glaube ich, mit einer ähnlichen Konstrukt von Ärger umgehen durfte und lernen durfte. Und wenn ihr jetzt gleich die Verse seht und hört und wisst, wie die Geschichte weiterging, die hatte tatsächlich kein Happy End. Diese biblische Person ging nicht als Gewinner vom Platz. Es haben sich die Dinge nicht automatisch auf dieser Erde gelöst. Und er hat irgendwie noch einen provozierenden Zuspruch bekommen von unserem Herrn und Heiland, der, glaube ich, ziemlich herausfordernd war für diesen Mann, den ich euch jetzt vorstelle. Matthäus Kapitel 11. Als aber Johannes der Täufer ist gemeint, als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und jetzt kommt dieser spannende Vers 6, der, glaube ich, nicht nur an Johannes gerichtet ist, sondern heute Morgen an dich und an mich gleichsam und in gleicher Art und Weise. Jesus sagt: Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Schön, attraktiv bleibt dieses Gotteskind, wenn es gelernt hat, dass manchmal die Pläne durchkreuzt werden. Glücklich ist, wer sich nicht daran aufreibt, dass das Leben manchmal in anderen Bahnen läuft, als wir es uns wünschten, als wir vielleicht es prospektiv als Kind und Jugendlicher erwartet haben. Und wir wachen plötzlich auf und stellen fest, die Lebensbahnen, die Kulissen des Ärgers, die sind ja doch da. Das ist die geistliche Antwort auf die Studie der Kosmetikindustrie, wie man schön bleibt, wie man als Gemeinde attraktiv bleibt, wie ihr hier auch zunehmend und immer mehr, und ihr seid schon richtig gut darin, das spürt man euch ab und ihr seid ja alles hübsche Leute, also man sieht euch die Schönheit an. Es wird zunehmen, wenn ihr lernt, als Person, als Ehen, als Familien, als Gemeinde hier im Heiligenhaus, genau in diesem Trainingsfeld zu bleiben und dieses Wort Jesu Christi in euer Herz fallen zu lassen. Ihr bleibt schön, ihr bleibt glücklich, ihr bleibt zufrieden. Ihr seid einfach der Knaller für diese Welt, wenn ihr es schafft, entgegen dem, was die Gesellschaft uns immer wieder vorlebt, so missmutig, ja, ärgerlich, hoffnungslos in die Dinge reinzugehen. Das ist das Wort Jesu Christi für heute. Und liebe Marion, du hast die Brücke zu meiner Predigt schon viel früher geschlagen, unbewusst und ohne, dass wir uns abgesprochen haben, weil wir gucken uns jetzt nochmal diesen Jesaja-Text an, den Marion schon aufgegriffen hat. weil ich könnte mir vorstellen, dass dieser Johannes der Täufer, der ja im Gefängnis sitzt, das war ja die Situation, der war festgekettet, hoch über dem Toten Meer, feste Machäus, dort hatte man ihn eingebuchtet, weil Johannes der Täufer kein Blatt vor den Mund genommen hat, der hat zur Sünde gepredigt, der hat mal kantig gesagt, das ist nicht in Ordnung, und so hat er auch Herodes Antipas gesagt, das ist nicht in Ordnung, dass du die Frau eines anderen, nämlich deines Bruders, nimmst. Das ist Sünde vor Gott. Und das war eine Lippe zu viel riskiert und deshalb hat man Johannes den Täufer festgesetzt und er war jetzt im Gefängnis, wirklich aus Steinen, weiß nicht, ob es damals schon Stacheldraht oben dran gab, aber richtig fest im Gefängnis. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Johannes diesen Text aus Jesaja sehr gut kannte. Er war ja irgendwie in den Schriften bewandert. Und dass er gedacht hat, boah, jetzt sitze ich hier. Und dass er diesen Text irgendwie für sich auch gebetet hat, den da Jesaja aufgeschrieben hat und von dem er ja ganz viel Verheißung erwartet hat. Und dennoch gab es diese Lösung, diese menschliche Lösung, die er gehofft hat, wieder mitspielen zu dürfen, wieder zu predigen, wieder rauszugehen und mutig für die Sache Gottes einzutreten. Dieses Happy End gab es für Hannes den Täufer nicht. Aber es gab ein noch viel Größeres. Dazu gleich mehr. Das ist der Text aus Jesaja. Und wenn ihr jetzt mal verfolgt, dann zitiert das Neue Testament das fast wortwörtlich. Und wenn Jesus jetzt den Freunden, den Jüngern aufträgt, sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt. Dann war für Johannes das irgendwie Balsam und ich kann mir vorstellen, er hat fast mitgesprochen mit seinen Lippen, weil er ja diesen Text aus Jesaja kannte. Und er hatte auf einen Vers gewartet aus diesem Jesaja-Text, aber der kam nicht. Das war ein durchkreuzter Plan, das war eine gestörte Erwartung. Und in Jesaja ist genau diese Freisetzung beschrieben. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie, sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, dass euer Gott Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er kommt und wird euch retten. Und jetzt kommt die Aufzählung, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Und Johannes wird sich gedacht haben, ja, weiter, weiter, genau das erzählen mir jetzt die Freunde, die Jünger, was draußen passiert. Und ich freue mich, aber jetzt bräuchte ich genau diesen Vers 10, der mich betrifft und der mich aus dem Knast, aus der Gefangenschaft holt. Und ihr Lieben, wir sitzen manchmal in Gefängnissen, nicht so sehr vermutlich aus Stein und Stacheldraht, aber Gefängnisse sind ja immer Orte, wo das befreite Gotteskind, wo der Mensch nicht irgendwie befreit am Leben teilhaben kann, weil ihn irgendwas hindert, weil ihn irgendwas bindet, weil ihn irgendwas zunehmend ärgerlich macht. Und er wartet, bis dieser Vers 10 als Verheißung über seinem Gefängnisaufenthalt ausgesprochen wird. Aber es passiert nicht. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Also seine Befreiung aus den Gefängnismauern war auf dieser Erde irgendwie nicht der Plan Gottes. Und nun kommt genau diese Situation. Was macht Johannes der Täufer? Was machst du? Was mache ich? Wenn sich auf dieser Welt irgendwie die vermeintlichen Dinge, die uns gefangen halten, in Form von Krankheit, in Form von vielleicht finanziellen Dingen, von Beziehungsstörungen, wenn sich das nicht einfach so auflöst. Und ich kann es ja nur wiederholen, ich kann es ja nur erbeten, dass uns das irgendwie nochmal unser Herz berührt, dass Christus es wohl wahrnimmt und gleichzeitig hinterher schickt: Selig sind die, wer sich nicht an mir ärgert. Glücklich, zufrieden, hoffnungsvoll bleiben die, die sich nicht aufreiben, dass plötzlich Plan A und Plan B nicht funktioniert und Gott für dich einen Plan C hat. Und sei getrost, wenn Plan A nicht funktioniert, keine Panik, das Alphabet hat noch 25 andere Buchstaben. Gott in seiner Genialität hat ja nicht nur den Plan A, sondern er hat viele Buchstaben bis zum Z erfunden, damit er mit dir in deinen durchkreuzten Plänen zum Ziel kommt. Was war nun irgendwie für Johannes den Täufer der Ausweg? Er hat ganz ehrliche Fragen gestellt: Bist du der, der da kommen soll? Bist du es denn wirklich? Könnte ich mich so getäuscht haben in dir, Jesus Christus, dass es dir nicht möglich ist, mich aus meiner Gefangenschaft zu holen? Bist du der, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Ihr Lieben, lasst auch in geistlicher Gemeinschaft solche ehrlichen Fragen zu. Zweifel ist nicht unbedingt ein Kennzeichen für Unglauben, sondern Zweifel ist irgendwie ein Kennzeichen, dass wir lernen, gute und ehrliche Fragen zu stellen. Und dann sagt Jesus irgendwie sehr seelsorgerlich: Bitte nimm keinen Anstoß daran, dass ich noch etwas viel Größeres für dich tue. Auch wenn Johannes der Täufer irgendwie menschlich kein Happy End erlebt hat, zumindest auf dieser Welt, dann hat Christus noch etwas viel Größeres für ihn getan. Er kam zwar nicht aus diesem irdischen Gefängnis frei, die Klammer, die Spange wurde nicht einfach gelöst, aber Christus hat ihm ewiges Leben nicht nur versprochen, er ist für ihn gestorben, für Johannes den Täufer, für dich und mich. Er hat noch etwas viel Größeres getan, nämlich, dass wir ewiges Leben haben. Dass dort verheißen wird, das wird eine Welt sein, wo es kein Geschrei, keine Tränen, keine Angst, kein Leid mehr geben wird. Und dass du dort in Ewigkeit leben darfst, das hat Christus in einer noch viel größeren Gnadenhaltung vollbracht. Es ist vollbracht. Und auch wenn du auf dieser begrenzten Spanne Zeit auf dieser Erde das ein oder andere Gefängnis, die ein oder andere Ärgerkulisse noch durchleiden musst, bitte nimm keinen Anstoß daran, dass Jesus noch etwas viel Größeres für dich tut und nicht nur die irdischen Spangen und die irdischen Ärgerkulissen löst. Beim Spiel und vor allem auch im Leben kommen jetzt zwei große Worte irgendwie ins Spiel, und das sind die Worte Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Als meine Jungs klein waren, also wirklich klein und noch jung, da haben sie mich mit großen Kulleraugen angeguckt. Und dann haben sie gesagt: Ach Papa, beim Spielen, bitte schmeiß mich nicht. Och bitte. Und dann saß ich da und konnte mir überlegen, was tue ich jetzt? Bin ich barmherzig und lasse sie im Spiel? Oder bin ich gerecht und sage: Ach, die Jungs, die müssen mal in jungen Jahren schon lernen, dass das Leben kein Ponyhof ist und dass es Regeln gibt. Und nein, gerade deshalb und gerade ganz bewusst schmeiße ich sie jetzt raus aus dem Spiel. Und vielleicht können wir uns ein bisschen reinversetzen, wenn uns schon als biologische Eltern, als Mamas und Papas diese Frage bewegt, auch in der Erziehung: Was tue ich denn jetzt? Bin ich konsequent?
bin ich barmherzig, wenn uns schon in unserem menschlichen Herz das manchmal ein riesiges Ringen abverlangt, wie sehr ringt der Himmel mit dieser Frage, bin ich jetzt barmherzig zu Alexander Rockstroh oder bin ich gerecht? Und das ist ja eine spannende Frage, die Gott sich da stellt in seinem Vaterherz, weil in seinem Wort lesen wir, dass er beides ist. Und sein Wort ist wahr und er wird kein Wort aufgeben. Und deshalb ringt ja im Grunde nicht nur Gott, sondern wir als seine Ebenbildlichkeit auch immer wieder, auch mit der Frage, ob wir jetzt uns ärgern sollen, mit der Frage, bin ich barmherzig oder reagiere ich gerecht? Barmherzigkeit ist, der Mensch bekommt nicht, was er verdient hat. Gerecht ist, der Mensch bekommt, was er verdient hat. Und jetzt bin ich über 25 Jahre Seelsorger und auch als Pastor unterwegs. Und wie oft habe ich diese Frage oder diesen Ausdruck gehört in Seelsorgegesprächen, ich will doch nur, was mir zusteht. Und da ging es um Erbe, da ging es um Recht bekommen und viele andere Dinge. Und dieser Satz, der hört sich so gerecht an, ich will doch nur, was mir zusteht. Und ich höre mich genauso oft sagen, liebe Schwester, lieber Bruder, das wünsche ich dir eigentlich nicht, dass du bekommst, was dir zusteht. Und in der eigenen Wahrnehmung sind wir natürlich sehr dankbar, wenn Menschen mit unserer Schuld und Sünde, mit unserem Versagen und Scheitern barmherzig umgehen. Ihr kennt ja eine meiner Schwächen, ich fahre zu schnell, das erzähle ich euch ja jedes Mal, wenn ich hier bin. Als ich noch Ortspastor war, da habe ich regelmäßig die Barmherzigkeit der Ordnungspolizisten gerne in Anspruch genommen. Weil ich hatte immer Grund, zu schnell von der Gemeinde nach Hause zu fahren. Entweder ich war beflügelt und voll fröhlich oder ich war voll Ärger über die Geschwister, weil sie irgendwie wieder schrullig waren. Ja. Also Grund, zu schnell zu fahren, hatte ich immer. Und wenn dann ich wieder angehalten wurde und ich das Fenster runtergemacht habe und sie mich erkannt haben, dann kam ganz oft der eine zum anderen, ach komm, lass ihn weiterfahren. Das ist nur der Pastor aus der Mühlstraße. Und ich war sehr dankbar, aber gerecht waren sie nicht. Also das war schon irgendwie an der Ordnungshüterei deutlich vorbei, aber ich habe die Barmherzigkeit gerne in Anspruch genommen. Und für Gott gibt es jetzt als Auflösung zwischen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit eine Lösung, eine so geniale Lösung. Und die wünsche ich dir, dass der Friede Christi und das, wie Gott es löst, dass er nicht seine Barmherzigkeit aufs Spiel setzen muss und andererseits auch nicht seine Gerechtigkeit aufs Spiel setzen muss, weil Gott ja beides ist, dass du das in all deinen Lebensbereichen nochmal ausrollst, dass der Friede Gottes über all deinem Ärger und sei er noch so begründet, über all deinen Verletzungen und seien sie noch so tief, über all deine durchkreuzten Pläne und seien sie noch so schwer aufzugeben, dass Gott auf diese deine durchkreuzten Pläne sein Kreuz aufstellt. Das tut er nämlich. Und dann bekommt ein durchkreuzter Plan plötzlich eine Heilswendung. Wenn Christus sein Kreuz auf deinen durchkreuzten Plan aufstellt, dann wird es vielleicht gar nicht mehr so erheblich, ob Plan A oder Plan Y funktioniert. Und dafür bete ich, dafür segne ich dich, das wünsche ich dir, dass der Friede Gottes kommt. Und du glückselig und schön und attraktiv bist, weil du es geübt hast, weil du es eintrainiert hast, dass du selig sein darfst, wenn du lernst, dass die Pläne manchmal anders kommen. Dass du dich nicht an Jesus ärgerst und abarbeitest an dem ein oder anderen durchkreuzten Plan. Hier wird beschrieben, und damit kommen wir so langsam nochmal zum Schluss, und auch dieses Wort wird dir vermutlich bekannt sein, aber wir wissen so viel, ja, wisst ihr, wir haben so viele gute Worte zwischen unseren Ohren, und es wäre gut, auch im Sinne von Mensch, ärgere dich nicht, dass diese Worte irgendwie unser Herz berühren und runterrutschen und irgendwie ankommen. Das ist nämlich genau das, wie Gott es auflöst, dass er nicht in diesem Ringen um Barmherzigkeit und Gerechtigkeit ein Teil aufgeben muss. Da heißt es, ihn, Jesus Christus, hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneort für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Vergebung geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er sie bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Mit diesem Bild verabschiede ich mich jetzt noch nicht, aber mit diesem Bild möchte ich euch gerne in den kurzen Moment der Stille auch nochmal entlassen. Was ist ein Sühneort, von dem hier gesprochen wird? Das ist ein Gipfelkreuz und ich war ja fast 30 Jahre habe ich in Bayern gelebt und wir waren als Familie und so immer wieder in den Bergen, im Sommer zum Wandern, im Winter zum Skifahren. Und da gab es immer wieder Situationen, wie mir Bergsteiger, Bergführer berichtet haben, wie plötzlich ein Unwetter aufzog und sie es noch geschafft haben mit der Gruppe über den Bergkamm und sie haben sich unter dem Kreuz hingestellt und es ist ihnen nichts passiert. Warum? Weil das Kreuz oben ganz praktischerweise einen Blitzableiter hatte. Und der Donner grollte und die Blitze schlugen ein, aber sie schlugen in den Blitzableiter, in das Kreuz. Und all das, was in Aufregung war, all die Gewitter, all die Naturgewalten, all die Schuld und Sünde werden abgeleitet von diesem Kreuz, durch dieses Kreuz, damit es dich nicht mehr trifft. Das ist der Sühneort. Was für ein schönes Bild für Golgatha. Weil die Schuld und Sünde der Welt abgeleitet wurde von Jesus Christus, der für dich und mich an diesem Kreuz gestorben und auferstanden ist. Und mit ihm darfst du ewiges Leben haben. In einer Welt, in der prophezeit ist, dass es kein Schmerz, kein Ärger, kein Leid mehr geben wird. Und lass uns doch hier auf dieser Erde schon ein bisschen mehr und noch mal motivierter sagen, wir sind Zeugen, Nachfolger, Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus. Und wir wollen uns nicht wie all die anderen ärgern, sondern wir wollen Menschen sein, die schön bleiben, weil wir gelernt haben, auf durchkreuzte Pläne richtet Gott sein Kreuz. Sei sehr gesegnet und ich freue mich, dass ihr nächstes Mal noch hübscher seid, wenn ich wiederkommen darf. Amen.